Waldenbuch, ein kleines Örtchen, wo man die Ritter Sportschokolade herstellt. Wohnen tun wir aber in Tübingen, der schönen Stadt am Neckar. Und ich gehe in Waldenbuch in eine kleine Gemeinde, noch viel kleiner als ihr, und vertrauen genauso wie ihr, dass Gott größer ist als alle unsere Schwachheit. Also möchte ich euch heute das Wort Gottes bringen, nicht aus meiner Kraft, sondern aus Gottes Gnade, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, Verse 35 bis 41. Markus 4, Vers 35. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, Jesus ist gemeint, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, bis in den Stand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text lest und hört. Mir springt da im Besonderen der Vers 41 ins Auge, am Ende dieses Abschnitts. Wer ist der? Fragen die Jünger. So eine Frage klingt doch recht fundamental, ziemlich grundsätzlich. So als ob die Jünger nicht die leiseste Ahnung hätten, wer Jesus überhaupt ist. Und auch im Vers davor, in Vers 40, rügt Jesus die Jünger, habt ihr noch keinen Glauben? Das klingt fast so, als ob die Jünger zu diesem Zeitpunkt noch gänzlich ungläubig waren. Um dieses sehr eindrucksvolle Geschehen dort auf dem See besser zu verstehen, scheint es mir also sinnvoll, zuerst die Frage zu stellen, was war die Situation der Jünger, als sie mit Jesus in das Boot stiegen? Um diese Frage zu beantworten, versuchen wir als erstes zunächst einmal zu klären, ob die Jünger überhaupt gläubig waren. Das macht einen großen Unterschied in der Bewertung der Situation. Wenn wir im Markus-Evangelium ein bisschen zurückblättern oder auch in den anderen Evangelien, in Matthäus und Lukas, dann findet man zum Beispiel in Lukas 5 eine weitere interessante Begebenheit, auch auf dem See, in Versen 1 bis 11 von Lukas 5. Das geschieht alles vor dieser Stillung des Sturmes auf dem See, wie wir gerade gelesen haben. Und dort fordert Jesus die Jünger auf, nach wiederum einer Predigt, die er vom Boot ausgehalten hatte, wie auch hier in Markus 4, fordert die auf, geht doch fischen. Petrus gibt in dieser Situation in Lukas 5 zu bedenken, dass sie die ganze Nacht schon versucht haben zu fischen und keinen einzigen Fisch gefangen haben. Jesus aber besteht darauf und die Jünger gehorchen und gehen. Und mit einem Mal sind die Netze randvoll, sodass die Netze anfangen zu reißen. Und dann heißt es dort in Vers 8, Lukas 5, Vers 8, als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was können wir aus dieser Aussage schließen, die Petrus dort macht? Nun zumindest das eine, dass Petrus hier nicht einfach nur schwer beeindruckt war von einem großen Fang, sondern dass er tief betroffen war von dieser Begegnung mit dem Herrn. Er war nicht nur verwundert, er war entsetzt über etwas völlig anderes als Fische. Etwas, was eigentlich gar nicht erwähnt wird in dem ganzen Abschnitt. Entsetzt war er über seine Unwürdigkeit gegenüber Jesus und von seiner Sünde, mit der er keine Gemeinschaft mit ihm haben kann. Das ist doch tiefe Sündenerkenntnis und eine tiefe Gotteserkenntnis, eine Erkenntnis Jesu. Das ist also Petrus vor der Stillung des Sturmes auf dem See in Markus. Aber es gibt noch einen anderen Hinweis dafür, dass die Jünger in dem Sturm nicht gänzlich ohne Sündenerkenntnis und ohne Gotteserkenntnis waren, das heißt ohne rettenden Glauben. Zum Beispiel in Markus 4, ein paar Verse vorher, in den Versen 10 bis 12. Da lesen wir noch eine sehr interessante Aussage unseres Herrn über die Jünger. So etwas wie eine geistliche Ortsbestimmung für die Jünger. Vers 10. Und als er alleine war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen, nach den Gleichnissen. Jesus hatte viel in Gleichnissen gepredigt, also fragen ihn die Jünger. Und Jesus antwortete, er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen aber draußen widerfährt es allen in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa sich bekehren und ihnen vergeben werden. Jesus unterscheidet hier offensichtlich ganz klar zwischen den Jüngern auf der einen Seite und denen, die da draußen sind. Die da draußen, die nach Vers 12 das Reich Gottes nicht verstehen, weil die Geheimnisse des Reiches Gottes, die Gleichnisse nicht verstehen und deshalb sich nicht bekehren und ihnen vergeben werden kann. Also, wir können aus diesen verschiedenen Stellen doch mit Recht behaupten, dass die Jünger in Markus 4 in der Stillung des Sturmes wahrhaft gläubig sind und sich sehr wohl auch der Vollmacht Jesu bewusst haben. Also mit diesem Verständnis, dass die Jünger wirklich gläubig waren, zu diesem Zeitpunkt des Sturms auf dem See beantwortet sich dann leider aber nicht unsere Frage, wie die Jünger dann auf die Idee kommen zu fragen, wer ist der? Ganz im Gegenteil, diese Aussage steht nun noch viel mehr im Widerspruch zu dem eben nachgewiesenen Glauben, den die Jünger haben. Es bleibt also immer noch die Frage unbeantwortet, wie konnten die Jünger so im Unklaren sein in Bezug auf Jesus, wenn sie doch gläubig waren? Und auch unsere einleitende Frage nach der Situation der Jünger direkt vor dem Ereignis auf dem See scheint uns nicht wirklich weitergebracht zu haben. Aber wir sollen natürlich nicht so schnell aufgeben. Wir versuchen einfach, etwas weiter hineinzudringen in die Situation, um zu verstehen, wo die Jünger standen. Vielleicht haben die Jünger ja grundsätzlich an Jesus als den Messias geglaubt, aber sind hier das erste Mal seiner Wunderkraft begegnet. So könnte man sich erklären. So könnte man vielleicht verstehen, dass die Jünger nun schwer beeindruckt waren, dass Jesus dem Sturm gebieten kann. Und sie sind beeindruckt und auch ein bisschen durcheinander. Aber leider, bei genauerer Betrachtung wiederum des Wortes Gottes, in den vorausgehenden Kapiteln wird ziemlich schnell klar, auch dass dieses Erklärungsmodell nicht greift. Denn selbst nur ein ganz schnelles Durchblättern der vorherigen Kapitel oder nur zum Beispiel des dritten, des vorherigen Kapitels im Markus-Evangelium und auch in den Parallelstellen wiederum von Matthäus und Lukas zeigt sehr schnell und klar, dass es sich vollkommen anders verhält. Denn es zeigt sich, dass die Jünger zuvor schon sehr, sehr viele mächtige Wunder gesehen hatten, bevor sie in diesen schrecklichen Sturm gingen. Sie wissen von der Macht Jesu, völlig verdorrte Hände zu heilen. Auch ist ihnen sehr wohl bewusst, dass Jesus sogar die Vollmacht besitzt, Menschen selbst dann noch zu heilen, wenn sie überhaupt gar nicht anwesend sind. Aber damit nicht genug. Die Jünger kennen Jesus Christus als auch den, der unheilbar Kranke heilen kann. Leprakranke. Und nicht einmal der Tod kann Jesus eine Schranke setzen, denn er ruft einen Jungen vom Tode zurück zum Leben. Das alles muss die Jünger schon weit vor dem Sturm sehr beeindruckt haben und es muss ihnen nunmehr klar sein, dass Jesus der Messias, der Gottessohn ist, in vollmächtigen Taten erfolgt. All das hatten sie schon erlebt. Interessanterweise hatten die Jünger diese göttliche Wunderkraft ihres Herrn aber nicht nur als Zuschauer erlebt, bevor sie in diesen Sturm gerieten, sondern sogar als Teilhaber. Denn Jesus hatte schon zuvor eben diese engsten Jünger um ihn herum berufen zu seinen Aposteln. Zu seinen Abgesandten hat er sie gemacht, hat sie in die Gegend herausgeschickt, um zu predigen. Und nicht nur zu predigen, er gab ihnen Vollmacht, Vollmacht über die bösen Geister, sie auszutreiben. Und genau das hatten sie getan. Sie waren mit der gleichen Kraft ausgegangen wie Jesus, hatten den bösen Geistern gewohnt und sie fuhren aus. Sie hatten selber Teilhabe gehabt und diese Kraft Jesu an sich selbst gespürt. So hatten sie, die Jünger, diese göttliche Kraft des Sohnes Gottes gehört, gesehen und am eigenen Leib erfahren. Sie hatten sie ausgeteilt, selber ausgeteilt. Sie glaubten an Jesus als den Messias, sie folgten ihm nach. Und sie waren sich auch vollkommen der Vollmacht Jesu bewusst. Sie wussten, dass er Vollmacht hatte, Krankheiten zu heilen, böse Geister auszutreiben, ja, und sogar den Tod zu überwinden. Das ist die Situation der Jünger, als sie in das Boot steigen und hinaus auf den See fahren mit Jesus, geradewegs in diesen schrecklichen Sturm. Mit Glauben und mit diesem wunderbaren Vorwissen über Jesus und seine Wunderkraft und der eigenen praktischen Erfahrung dieser göttlichen Kraft und Vollmacht steigen sie nun mit Jesus in das Boot am Ende eines langen Tages, eines Tages voller wunderbarer Predigten, die Jesus gehalten hat. Und wie die Abendsonne sich so langsam dem Horizont zuneigt, frischt der Wind auf dem See ein wenig auf. Nichts daran beunruhigt die Jünger bis jetzt, da es doch ein bekanntes Phänomen ist am Abend, wenn die Sonne verschwindet. Der Wind frischt auf. Sie sind erfahrene Fischer, sie kennen das. Durch den auffrischenden Wind werden die Wellen natürlich ein bisschen höher, aber immer noch ist alles unter Kontrolle. Fischen ist ja immerhin ein Beruf für echte Männer, die sich nicht so schnell beeindrucken lassen. Nach einem langen Tag und einer langen Predigt ist jetzt Jesus erschöpft und er legt sich in dem Boot ein Kissen und schläft tief ein. Mittlerweile dreht der Wind noch ein bisschen weiter auf. Die Wellen werden höher und die Jünger müssen all ihre Erfahrung, all ihre Handfertigkeit zum Einsatz bringen, um in dem Seegang das Schiff zu meistern. Eine Weile gelingt das auch ganz gut. Sie haben viel Erfahrung. Sie rennen den See. Aber der starke Wind immer noch stärker und stärker und verwandelt den See in einen brodelnden, dampfenden Kessel. Plötzlich wird ihnen klar, dass alle ihre Erfahrung und alle ihre Handfertigkeit und alle ihre Kraft nicht mehr ausreichen, um den Sturm zu entsetzt, können sie nur noch zuschauen, wie die riesigen Wellen über die Bordwand schlagen, brechen in die kleine Nussschale und das Wasser im Boot steigt. Den Jüngern ist ziemlich schnell klar, was das bedeutet. Wenn das Boot komplett mit Wasser voll ist, dann werden sie sinken und sie werden umkommen. In dem Moment, in dem ihnen dieses klar wird, bricht plötzlich eine riesige Welle der Angst über die Nussschale ihres Herzens und spült mit Wucht alle Erinnerungen an die göttliche Vollmacht des Herrn über Bord. Nichts bleibt ihnen mehr von der Macht Jesu, unheilbare Kranke zu heilen. Nichts erinnert sie mehr an seine Vollmacht, alle bösen Geistern zu gebieten. Und kein Funke der Erinnerung an Jesu Herrschaft selbst über den Tod. Ihre Herzen sind randgefüllt mit Schrecken. In dieser Überwältigung ihrer angsterfüllten Herzen rennen sie zu ihrem Meister und rufen in panikartiger Furcht und Anklage: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Jesus steht auf und gebietet mit göttlicher Vollmacht und spricht zu dem Sturm und der See: Schweig, verstumme. Und der Wind legt sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich und sprachen untereinander: Wer ist er? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Lasst mich euch fragen, ist diese Reaktion der Jünger uns wirklich so fremd? Können wir selbst uns nicht auch sehr leicht identifizieren mit der Situation der Jünger, bevor sie ins Boot steigen? Denn wir als Gläubige haben in gleicher Weise wie die Jünger die heilende und lebenspendende Kraft unseres Herrn am eigenen Leib erfahren. Als Gläubige haben wir etwas erfahren von der Vollmacht unseres Heilandes, der Dunkelheit unseres Lebens zu begegnen, um Raum zu schaffen für sein Licht in unserem Herzen. Und wir alle haben es wahrscheinlich schon oft genossen, genau wie die Jünger, schöne, erbauliche Predigten zu hören von unserem Herrn. Außerdem sind wir bestens unterrichtet in Bezug auf die Allgegenwart Jesu, auf die Allwissenheit unseres Herrn, die Allmacht und die Souveränität unseres Gottes. Und mit all diesem Wissen und all dieser tiefen geistlichen Erfahrung, die wir haben, steigen wir mit einem großen Schritt des Glaubens in unser eigenes kleines Fischerboot. Wir rudern, wir segeln mutig voran, wir steuern, wir fahren auf unseren großen See hinaus und der Wind frischt ein wenig auf. Wir bleiben dran. Der Wind nimmt zu. Wir werfen uns mit all unserer Erfahrung und unserer geistlichen Handfertigkeit ins Zeug und erkämpfen erfolgreich unseren Weg durch die Welt. Aber der Wind nimmt weiter zu. Die Wellen werden immer größer. Der Kampf zehrt an unseren Kräften. Und die rohe Gewalt des Sturms lässt all unsere Bemühungen wie wirkungslos verpuffen. Die Wellen fangen an, über unsere Bordwand zu schlagen. Und das Boot beginnt sich langsam zu füllen. Da! Eine riesige Angstwelle rollt auf uns zu und bricht über unserem Herzen. Mit einem Mal ist all unsere geistliche Erfahrung wie fortgespült. Die Macht dieser Welle spült all unsere gute Erkenntnis fort von Jesus, unserem Herrn. Spült unseren Glauben fort, unser Vertrauen Und wir rufen angsterfüllt: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Für jeden von uns können diese Wellen eine andere Form haben. Der eine wird überwältigt von notvollen Situationen in seiner Familie. Der andere geht tief gebeugt unter der Last finanzieller Sorgen. Wieder andere stecken seit längerem in Arbeitslosigkeit. Oder man sieht sich beruflich in einer Sackgasse. Für manchen sind es aber vielleicht ganz verborgene Nöte. Die keiner sieht. Eine Sünde, die dich plagt. Oder einfach nur das tief bedrückende Gefühl der Kraftlosigkeit, der Hilflosigkeit, der Hoffnungslosigkeit, der Ohnmacht vor zu großen Aufgaben, der Angst vor dem Versagen. Oder das Wissen um die sehr, sehr kleine Kraft. In einem Sturm des Lebens, der dir einfach zu mächtig erscheint. Oder für den einen oder anderen mag vielleicht selbst das Gebet zu einer Anfechtung werden, die niederschmettert. Nämlich dann, wenn wir beten und beten und beten, kämpfen und ringen und es tut sich nichts. Die Hoffnung verzieht sich und das Warten wird sehr, sehr lange. Wenn in solchen Momenten der Verzweiflung kriecht der Teufel herbei und flüstert dir ganz leise zu: hat dich vergessen. Und mit einem Mal vergisst du vollkommen, dass dein Herr und Gott versprochen hat, dass er für dich sorgen wird. Mit einem Mal vergisst du all deine gute und hilfreiche biblische Lehre. Du fühlst dich verraten und verkauft, vollkommen verlassen, und du rufst ganz heimlich in deinem Herzen voller Anklage: Meister, fragst du nicht danach, dass ich umkomme? Und wieder kommt der Teufel und flüstert dir zu: Schau dir doch mal deinen erbärmlichen Glauben an. Sieh doch nur mal, was für ein unvollkommener christlicher Wandel. Du kannst so nicht vor Gott bestehen. Weißt du nicht, dass Gott heilig ist? Ein echter Christ hat festen Glauben und ist fest gegründet und geht siegreich voran im Kampf gegen die Sünde, sagt der Teufel. Und du, vergiss es, gib auf. Und mit einem Mal vergisst du, dass es allein aus Gnade ist, dass wir gerettet werden. Allein aus Gnade, dass wir wandeln wie mein Herr. Vergisst, dass wir nicht gerettet sind, weil wir so tolle Helden sind, sondern weil sich Gott erbarmt hat über Elend und Sünde. Und weil Jesus Christus alles, alles für uns bezahlt hat und alles für uns getan hat, wozu wir eben nicht in der Lage sind. Mit einem Mal im Moment der Verzweiflung ist die gute Lehre von der Errettung aus Gnade wie weggewaschen. Und es ist, als ob unser Herr und Meister tief schläft und sich nicht, aber auch gar nicht um unsere Not kümmert. Was auch immer deine Not sei, sei dir bewusst, es ist der Teufel, der dich belügen will, wenn du in deinem Herzen in Verzweiflung glauben möchtest, dass dein Herr tief schläft und sich nicht. Es ist eine böse Lüge. Denn der Teufel ist der Vater der Lüge. Wenn der Teufel es schafft, dass du dieser bösen Lüge glaubst, dann kann die Versuchung all deine gute Lehre, all deine geistlichen Erfahrungen hinwegspülen. So als ob sie nie existiert hätten. Um Raum zu machen für irrationale Furcht. Und deshalb rät das Wort Gottes dir Folgendes zu tun. Jakobus 4, Verse 7 bis 8. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Psalm 55, Vers 23. Wirf deine Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Widerstehe deinen dunklen Gedanken. Gebiet deinen Gedanken der Verzweiflung Einhalt. Widerstehe dem Teufel, so flieht er von dir. Gebiete vielmehr deiner Seele gute Gedanken in der Anfechtung, so wie der Psalmist es in seiner Verzweiflung immer und immer wieder getan hat, in Psalm 42 und 43. Erinnere dich immer und immer wieder an die Wahrheit der Güte Gottes. Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele? Sprich das so zu dir. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Nahe dich zu Gott, auch wenn du 100-mal nicht spüren kannst, dass er da ist und hört. Gott steht zu seinem Wort. Er wird sich zu dir nahen. Und wirf dein Anliegen auf den Herrn. Auch wenn du in deiner Verzweiflung nicht mehr in der Lage bist, schöne Gebete zu reden, wirf dein Anliegen auf den Herrn, so wie du bist. Wirf es auf den Herrn. Selbst dann noch, wenn du lange warten musst. Vertraue ihm. Dann wirst du ganz sicher auch eines Tages, wenn dein Herr dich wunderbar hindurchgetragen hat und mit der Vollmacht all seiner göttlichen Majestät deinem Sturm geboten hat, wirst du ihn preisen und wirst mit Ehrfurcht ausrufen, gerade so wie die Jünger. Wer ist er? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Unser Herr ist allezeit bis an das Ende der Welt, auch wenn es uns manchmal so scheint, als ob er schläft. Unser Ruf nicht hört, unser Ringen nicht sieht. Nein, er schläft nicht. Er ist allezeit nahe bei uns und umgibt uns und wird uns zu seiner Zeit Hilfe schaffen. Dann werden wir sehen, dass kein Sturm zu groß ist für unseren Herrn. Keine Welle der Verzweiflung zu mächtig, als dass der Herr diesen nicht in einem einzigen Moment in göttlicher Vollmacht Einhalt gebieten könnte. Schweig und verstumme, spricht unser Herr. Der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Dann wird uns vielleicht in großem Staunen über die Größe unseres Herrn die Beschämung bekommen. Darüber, dass unser Herr so gut ist. Und wir werden vielleicht dann mit Hiob sagen, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehren. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Was betrübst du dich, meine Seele? Bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Lass uns bitte mal beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen uns beugen vor dir und dich um Vergebung bitten für all das Zweifeln unseres Herzens, für unseren Kleinglauben. Ja, dass wir vergessen, wie groß du bist. Bedrängnis, möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir auf dich vertrauen, dass wir dir glauben, dass du alle Zeit, alle Macht hast im Himmel und auf Erden, allen Stürmen dieser Welt zu gebieten. Herr, gib du uns Gnade, dich zu ehren in rechter Weise, wie es dir gebührt. Du bist mächtig, du bist groß, dir ist nichts zu klein und du wirst nicht zulassen, dass wir umkommen. Wir danken dir, dass wir uns zu dir nahen dürfen, dass wir alle unsere Anliegen auf dich werfen dürfen, dass du zu uns kommst und dass du uns hörst. Da vergib du uns und reinige du uns von aller Ungerechtigkeit, von aller Anklage und von allem Murren und Zweifeln. Mache du uns vielmehr zuversichtlich und fröhlich in dir, weil wir wissen, dass du zu deiner Zeit uns zur Hilfe heilen wirst. Da wir danken dir, dass du solch ein guter Gott bist, solch ein gütiger und gnädiger Gott. Dass wir nicht den Flüstern des Teufels glauben, sondern aus deiner Gnade heraus leben, weil du für uns alles getan hast in deinem Sohn. So wollen wir dich preisen an diesem Morgen. Herr, erhebe du unsere Seele zu dir, dass wir dich in einer Stimme rühmen und deinen Namen.